saftige Beziehungen. Wir haben hier vorne eine Saftbar. Da gibt es saftige Beziehungen. In dem Wort saftig, da steckt ja so manches drin. Also einmal steckt da drin Leben. Also für mich hat Leben was mit saftig zu tun. So im Frühjahr, wenn alles dann schießt und so weiter, dann ist da Saft drin in der Natur und überall. Dann haben wir eine Form, in der wir den Saft da rausbringen. Den finde ich auch ganz interessant, diese Form. Gerti presst da nämlich jetzt mal und es kommt unter Druck was Gutes raus. Es kommt Saft raus. Orangensaft mit viel Vitamin C. Richtig was Gesundes. Wir haben da auch so ein paar Gläschen vorbereitet, sodass dann der ein oder andere auch gleich mal in den Genuss kommt, das zu probieren. Und dann, also zumindest da, wo ich herkomme, aus Würzburg, da hat man auch mit dem Begriff saftig manchmal noch was anderes so verbinden können. Na, wenn einer eine Schelle gekriegt hat, ja, dann war das manchmal eine saftige Watschen. Saftig heißt, das war eine ordentliche Backpfeife. Ja? Ich glaube, hier ist das Backpfeife, bei uns war es eine Schelle. Saftig, das heißt, da steckt also auch so drin, hat es in sich. Und Beziehungen, die haben es ja zum Teil auch in sich. Ich stelle das immer wieder fest, wenn wir Kleingruppe haben und man kommt zusammen mit verschiedenen Leuten, ja, dann entstehen da auch so bestimmte Dynamiken. Der eine findet das gut, der andere findet das gut, der eine ist sehr direkt, der andere ist eher so ein bisschen durch den Blumenstrauß und so kommen ganz unterschiedliche Charaktere und Typen zusammen und das ist ja auch so die Herausforderung im Reich Gottes. Gott hat uns nicht alle gleich gemacht, sondern unterschiedlich und das ist gut so. Ich möchte mit euch, während Gerti hier noch so ein bisschen presst, dass wir so ein bisschen Saft rauskriegen, mal überlegen, wie sehe ich mich? Wir fangen heute ja mit dem Thema Beziehungen an und es steht auch voran, Beziehung zu mir selbst. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir sind doch eine christliche Veranstaltung, da muss doch Gott als erstes kommen. Als erstes die Beziehung zu Gott. Die kommt noch, ohne Frage. Wenn man die Bibel nimmt, so ähnlich wie Gerti das gerade macht und würde die mal so ausquetschen, was kommt dann da so als Quintessenz raus? Ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt. Das ist das größte Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst, habe ich früher immer so hinten angestellt. Ja, ja, klar, wie mich selbst. Ich glaube mittlerweile, dass es etwas ganz Wesentliches ist. Wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, wenn ich mich nicht annehmen oder lieben kann, dann werde ich auch meine Probleme damit haben, andere zu lieben und auch Gott zu lieben. Deshalb wollen wir einmal heute morgens so in den Spiegel gucken. Wenn ich morgens aufstehe und ins Bad komme, ja, ich weiß nicht, wie dir es geht, ne? Guckst du dann in den Spiegel und freust dich. Also ich muss sagen, langsam habe ich mich ja an mich gewöhnt, ja, und kriege dann keinen so Schreck mehr. Aber bei mir ist das nicht immer so gewesen, dass ich sagen konnte, ach ja, gucke ich gern in den Spiegel. Weil ich dachte, naja, eigentlich, ne? Also wenn ich mich geschaffen hätte, ich hätte meine Nase ein bisschen anders gemacht und vielleicht noch die Ohren und überhaupt und den Bartansatz ein bisschen anders gemacht und so weiter. Wie sehe ich mich selbst? Interessant ist es auch, wenn man Fotos macht. Also gerade wenn man dann irgendwie so eine Gemeindefeier hat oder irgendwas und dann geht unsere Katja oder irgendjemand mit der Fotokamera rum. Also bei den Kindern, da lassen die meisten es über sich ergehen, dass die dann ein Foto machen darf. Aber als Erwachsener manchmal, wenn man kommt und will ein Foto machen, nicht von mir. Nee, auf Fotos sehe ich nicht gut aus. Warum? Liegt es am Fotografen? Könnte ja auch sein, ne? Dass der immer schlechte Fotos macht oder so. Aber wie sehe ich mich selbst? Und ich habe so festgestellt, das hängt manchmal davon ab, was für eine Brille ich aufhab. Das kann schwanken. Hier komm ich, alle sehen mich an, ich weiß, was ich kann. Wow, 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 wow. Ach, wie schön ich wieder bin. Ach, ich gefall mir ja ausgezeichnet. Ach Gott, du hast einen Glückstag erwischt, als du mich geschaffen hast. Ach, wenn ich so in den Spiegel schaue, ach, der Spiegel, der könnte ja fast zerspringen vor Schönheit. Ah, meine Güte. Und all die Talente, die ich bekommen habe. Ach, ich weiß gar nicht, wann ich die alle einsetzen soll. Wunderbar. Das ist einfach toll. Herr Jesus, was sagst du? Wir gehen nach Jerusalem und alle werden von dir fliehen. Ach Jesus, Jesus, ich bin doch dabei. Petrus, hab keine Angst, Jesus, ich bin doch da. Und wenn alle wegrennen und was passieren mag. Und wenn sie dich umbringen, ich lass mich mit töten. Jesus, das ist doch überhaupt keine Frage. Ich bin doch Petrus, der Fels. Vielleicht haben wir auch manchmal eine andere Brille auf. Sehe ich denn schon wieder aus? Und überhaupt, ich kann ja gar nichts. Ah. 450 Baalspriester. Ja, aber die Isabel, die ist hinter mir her und nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, oh, ich will sterben. Ah. Kann mich hier bitte einer wegziehen? Ah. Ach nein, das geht ja auch nicht, ich bin viel zu dick geworden und zu schwer. Ah. Also es hängt etwas davon ab, welche Brille wir unter Umständen aufhaben, wenn wir uns selbst betrachten. Aber was führt denn dazu, wie ich mich sehe? Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe da was mitgebracht. Ich halte es mal so hoch. 10 Cent steht da drauf. Eine 10-Cent-Münze. Wir waren letztes Jahr im Herbst in Bulgarien und dort gibt es auch so kleine Touristendörfer und da haben wir eines besucht und da gab es so einen netten Automaten und unsere Katja, die wollte gerne so eine Münze haben und mal in den Automaten reinstecken. Dann musste man da kurbeln und kurbeln und kurbeln und dann kam da sowas raus. Eine umgeprägte Münze, da steht dann drauf irgendwas auf Bulgarisch und der Ort Sossopol, da wo wir waren. Du und ich, wir wurden auch geprägt. Ob wir das wollten oder nicht, wurden wir geprägt. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Manche kommen vielleicht aus einem Elternhaus, wo beide Eltern da waren, präsent waren, sich um dich gekümmert haben. Mancher hat vielleicht sogar Gott nahegebracht bekommen als Kind. Bei manchem war vielleicht ein Elternteil abwesend. Und es ist bei Mama oder bei Papa groß geworden. Manch einer ist vielleicht ganz ohne Eltern groß geworden. Und manch einer hatte zwar Eltern, aber die haben ihn missbraucht. Etwas ganz Dramatisches. Meine Mama und mein Papa, zu denen ich das tiefste Vertrauen habe als Kind, und die missbrauchen dieses Vertrauen. Ich habe die Tage ein Newsletter bekommen von Joyce Meyer. Die wird wahrscheinlich für einige von euch ein Begriff sein. Und in diesem Newsletter schreibt sie direkt am Anfang, viele kennen meine Geschichte. Ich wurde meine ganze Kindheit über von meinem Vater sexuell missbraucht. Und dann schreibt sie, im Alter von 40 Jahren Da hat sie gemerkt, dass Gott sie dazu drängt, ihren Vater aufzusuchen und mit ihm da in den Dialog zu gehen. Und sie hatte große Angst davor, schreibt sie, weil er wohl ein sehr zorniger Mann sein konnte und sie Angst hatte, dass der Zorn sich wieder neu über sie ergießt. Aber sie hatte dann den Mut gefunden und ging zu ihrem Vater und hat mit ihm darüber gesprochen, hat ihm gesagt, was das mit ihr gemacht hat. Und sie sagte, das war einer der befreiendsten Momente ihres Lebens, als ich da etwas klären konnte. Und sie schreibt dann, der Weg dahin ist über Vergebung gegangen. Vergebung. Wem muss ich vergeben? Manch einer hat da ein schweres Päckchen. Ich denke da gerade an eine Frau, von der habe ich jetzt in der Vorbereitung noch mal einen Videoclip bei YouTube gesehen, Corrie ten Boom. Wird vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff sein. Und in dem Videoclip, da ging es darum, wie Corrie ten Boom schildert, als sie einige Jahre nach Kriegsende durch Gemeinden gezogen ist und von der Liebe Gottes und der Vergebung gepredigt hat. Und sie und ihre Schwester, sie hatten Juden versteckt, das flog auf und deshalb wurden sie in ein KZ gesteckt. Und ihre Schwester kam in dem KZ auch ums Leben. Und sie hat es mitgekriegt, wie sie behandelt worden sind, wie sie gequält worden sind und wie ihre Schwester letztendlich an den Folgen im KZ starb. Und dann ist sie in einer Gemeinde und predigt und nachher kommt ein Mann auf sie zu und sagt, ich bin der Wärter gewesen. Und sie erkannte ihn und er sagte, ich bin Christ geworden und ich habe das vor Gott gebracht und bereut, aber ich bitte auch sie um Vergebung und streckt ihr die Hand entgegen. Und sie sagte, dann lief das in ihr alles nochmal so ab. All die Demütigungen, die dieser Mann ihr und ihrer Schwester zugefügt hat. Und sie hat sich entschieden und hat ihm die Hand hingestreckt und hat gesagt, ich vergebe Ihnen. Und dann, sagt sie, war das einer der Momente in ihrem Leben, wo sie die Liebe Gottes in einer Stärke gespürt hat, wie sonst nicht mehr. In diesem Moment, wo sie Vergebung ausgesprochen hat. Aber das ist nicht leicht. Das ist nicht etwas, was man einfach so nebenbei macht. Aber deshalb haben wir auch eine Reihe Beziehungen, wo es um verschiedene Aspekte von Beziehungen geht. Und das ist einer davon. Und das ist etwas, was uns gut tut, wenn wir frei sein können. Unser Selbstbild, das wir von uns haben, das wird maßgeblich geprägt in den ersten Lebensjahren. Sagt so ungefähr bis zum 7. Lebensjahr, da wird so das Selbstbild geprägt. Durch all unsere Erfahrungen, die wir machen, durch Fehler und Erfolge, Verletzungen und Ermutigungen, Niederlagen und Siege. Das prägt dann unser Selbstbild. Und das ist etwas, was ganz tief sitzt. Ich bin der Überzeugung, Gott kann große Wunder tun und Gott kann auch so ein Selbstbild mit einem Schnipp austauschen. Das glaube ich. Meine Erfahrung ist, dass es aber oft ein Prozess ist, in den Gott uns hineinführt und in dem so etwas dann passiert oder geschieht. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen von einem Adler. Ein Mann war unterwegs und er fand ein Ei des Weges. Er nahm das Ei mit und packte das zu Hause bei seinen Hennen mit, da wo die anderen Eier lagen. So, und eine Henne hat es also ausgebrütet und dann schlüpften die alle und siehe da, das eine war ein Adler. Jetzt haben die Hennen und der Adler sich also unterhalten und die Hennen haben dem Adler immer erzählt, na, dass er ja eine Henne ist, haben ihm beigebracht, wie er picken muss, wie er scharren muss und so weiter. Und manchmal, wenn sie so ein bisschen Flugversuche gemacht haben, die Hennen, ja, dann hat der Adler auch seine Schwingen ausgebreitet, na, dann hat er gemerkt, oh, irgendwie, ich kann das ein bisschen besser, aber er hat sich genau benommen wie die Hennen. Eines Tages sieht er jetzt einen Adler am Himmel fliegen und der Adler zieht so seine Kreise majestätisch dahin und dann sagt der Adler, so würde ich auch gerne fliegen. Das kannst du vergessen, sagen die anderen Hennen. Du bist doch eine Henne, du kannst gar nicht so fliegen. Ne? Du scharrst mit uns und du pickst hier, das ist nicht dein Ding. Und der Adler hörte auf das, was die Hennen ihm sagten. So wie wir manchmal auf das hören, was unsere Umgebung uns sagt.
Du hast gesagt, du bist nicht gut genug. Und ich hab's geglaubt. Und immer schlechter wurde ich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meine Welt. Es darf nicht sein, dass es am Ende Recht behält. Du hast gesagt, du bist nicht schön genug. Und ich hab's geglaubt. Und ganz genau so sah ich mich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meinen Blick. Ich war nicht mehr schön. Ganze Welt zu sehen. Doch was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal erfällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimm ich allein. Da, 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 da. Du hast gesagt, aus dir wird nie etwas und ich hab's geglaubt und mich seitdem nichts mehr getraut. Wie kann es sein? Man wird von außen programmiert und es kollidiert, bevor man innen resigniert. Doch was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal erfällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimme ich allein. Es tut mir leid, ich kann dir nicht mehr glauben. Schon viel zu lang ließ ich die Kraft mir rauben. Gott hat gesagt, ich bin unendlich wertvoll und ich bin schön. Besser noch als gut genug, denn was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal erfällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimme ich allein. Da 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 da. Da 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 da.
Im Korintherbrief, da lesen wir, dass wir Waffen zur Verfügung haben. Und da heißt es, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Amen. Das sagt Gottes Wort. dass wir eine Macht und Autorität über unsere Gedanken haben und wir nicht alles glauben müssen, was wir hören oder was an uns herangetragen wird. Und so möchte ich euch einen Bibelvers noch mitgeben, der genau das ausdrückt. Was sagt denn Gottes Wort über mich? Und was kann ich in meinem tiefsten Innern zum Ausdruck bringen, Gott gegenüber? Da heißt es im Psalm 139, 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Unser Selbstbild, das wir von uns haben, das bestimmt dann auch unser Handeln. Das bestimmt, wie ich mit mir selbst umgehe. Was mache ich, wenn mir ein Fehler passiert? Morgens, ein bisschen trödelig noch, beim Aufstehen will ich die Milch aus dem Kühlschrank holen und die fällt mir runter. Ach, dumm, hebe ich sie wieder auf, mache alles weg und so weiter. Oder fange ich an und beschimpfe mich selbst. Ich Idiot, wie kann man nur so blöd sein und so weiter. Ich kenne Menschen, die sich dann auch selbst schlagen. Die schlagen sich selbst, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, weil sie so enttäuscht sind von sich, schon wieder habe ich was falsch gemacht. Und es kann die unterschiedlichsten Ausdrucksformen finden. Wenn ich frustriert bin oder Stress habe, wie gehe ich dann mit mir selbst um? Was ist dann der Mechanismus, der bei mir vielleicht abläuft, weil ich so geprägt bin? Ich habe festgestellt, ich trinke ab und zu ganz gerne ein Likör, also so Eierlikör oder sowas. Ja, das mag ich ganz gerne. Und dann habe ich festgestellt, so, ne, also hier bin ich, und dann habe ich mal von außen geguckt, ja, und dann habe ich irgendwann so festgestellt, also Johannes, wenn du irgendwie Stress hast, ja, oder dann abends noch dies und das fertig gemacht und alle sind so schon im Bett, dann denke ich mir, oh, jetzt tue ich mir noch was Gutes, ja, jetzt nehme ich noch so ein Schnapsgläschen Eierlikör. Und ist per se, glaube ich, auch erstmal nicht verwerflich. Aber ich habe dann festgestellt, das kann zu einer Tendenz werden. Dann trinke ich am liebsten jeden Tag mal so ein Gläschen. Und dann denke ich mir, na, also ein Gläschen, das ist ja schnell leer, ne? Dann nimm mal noch ein zweites Gläschen. Und so liegt da, glaube ich, eine Gefahr drin. Bin ich froh, dass wir jetzt gerade kein Eierlikör zu Hause haben, weil wenn keiner da ist, kann man auch keinen trinken. Ne? Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich irgendwo in Situationen komme, wo ich Stress oder irgendwas habe? Sich was Gutes gönnen, ich meine jetzt nicht den Eierlikör, aber sich mal auch selber was Gutes gönnen, kann ich das? Oder habe ich dann das Gefühl, nee, eigentlich bin ich das gar nicht wert. Das ist für andere, aber nicht für mich. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Mit Ernährung, mit Schlaf, auch mit Sexualität? Die Bibel spricht da im Korintherbrief davon und sagt, 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Das sagt der Paulus da im Zusammenhang mit Ehebruch und Hurerei, außerehelichem Sex. Und da sagt er, jede Sünde, die ein Mensch begehen kann, die ist außerhalb des Körpers. Wer aber Unzucht begeht, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Dieser Tempel des Heiligen Geistes, so wie es die Bibel da beschreibt, das ist ja ein tolles Bild. Also wenn ich mir das vorstelle, dass aus Gottes Sicht jetzt mein Körper, mein Leib ein Tempel ist und der Heilige Geist ihn erfüllt. Dann ist ja die Frage, was fülle ich denn da noch so rein in diesen Tempel, in diesen Leib? Wir haben das Thema saftige Beziehungen. Welchen Saft lasse ich denn da rein bei mir? Welche Nachrichten höre ich mir an? Welche Filme gucke ich mir an? Welcher Musik höre ich zu? Welchen Gedanken hänge ich nach? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Was haben die für einen Einfluss? Ich kenne auch so ein altes Sprichwort, das hat meine Oma, meine ich, früher öfter zitiert. Ich glaube, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten oder so ähnlich. Und damit meinte sie dann, wenn ich irgendeinen neuen Freund hatte, ja, und sie dem nicht so ganz getraut hat oder so, ja, dann hat sie gemeint, mich mal warnen zu müssen. Ich habe das selber erlebt, so als Jugendlicher. Da hatte ich dann Freunde gehabt. Ja, die waren so ein bisschen, sage ich mal, zwielichtig. Die habe ich übers Motorradfahren, übers Motocrossfahren kennengelernt. Und wie das so ist, ja, ich war damals recht gut mit Motocrossfahren. Also in Würzburg waren kaum welche, die das, sage ich mal, mithalten konnten. Und dann hat man schnell welche, die das auch toll finden und die dann so mit dabei sein wollen und die einem dann natürlich auch irgendwie schmeicheln. Ja, ja, hey, du kannst so toll Cross fahren und so weiter. Ne? Und ja, ich komme auch mit und bin auch mit dabei. Und dann hatte ich da so Typen, die also schon irgendwelche Jugendstrafen auch hatten und so weiter. Ja, der eine, der fuhr also wohl auch immer wieder ohne Führerschein dann Auto oder mit unangemeldeten Autos durch die Gegend und so weiter. Und ich weiß noch, wenn ich so zurückdenke, das hat bei mir dazu geführt, dass ich so bei manchen Dingen meinen eigenen moralischen Standard, den ich hatte, der da wahrscheinlich auch nicht so doll war, aber den habe ich noch weiter abgesenkt. Ich muss dazu sagen, war ich auch noch kein Christ, ja. Da habe ich den noch weiter abgesenkt, weil ich mir dachte, naja, der Hansi macht das und der Henk macht das auch und der auch und pff, ja, kann ich ja auch mitmachen. Also mit wem umgebe ich mich? Womit lasse ich mich füllen? Ich möchte das Ganze einmal so aufmalen. Das war so das Erste. Wie sehe ich mich? Könnt ihr erkennen, was das ist? Ein Stempel, genau. Was prägt mich oder hat mich geprägt? Wie behandle ich mich? Was sage ich zu mir? Wie gehe ich mit mir um? Und womit fülle ich mich? Wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann ist das wie so ein Kreislauf. Es hat mich etwas geprägt. Das hat beeinflusst, wie ich mich sehe. Das beeinflusst, wie ich mit mir umgehe. Das beeinflusst unter Umständen, womit ich mich fülle. Und das, womit ich mich fülle, das prägt mich auch wieder. Das ist ein Kreislauf. Und ich glaube, es gibt Menschen, bei denen ist das, wie man so sagt, wirklich ein Teufelskreislauf, weil es da kein Heraus gibt. Es gibt aber zwei entscheidende Stellen bei diesem Kreislauf. Das eine ist die Stelle, was füll ich rein? Womit verbringe ich meine Zeit? Was für Gedanken nehme ich auf? Was lasse ich in mir Raum gewinnen? Wenn man sich das mal vorstellt, wie eine Thermoskanne, in die man sozusagen dann was reinfüllt, wenn da jetzt irgendwie gammeliges Wasser drin war und ich fülle da kein gammeliges mehr nach, sondern immer nur neues nach, dann wird das gammelige Wasser irgendwie immer weiter verdünnt werden, ja, und irgendwann ist da sauberes Wasser drin. Was ist aber, wenn in dieser ollen Thermoskanne eine tote Maus drin ist? Dann würde ich mal sagen, kann ich so viel Wasser da reinfüllen, wie ich will. Die Quelle der Verseuchung, die ist ja in der Kanne drin. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Das, was uns irgendwo geprägt hat. Da muss unter Umständen was raus. Für die, die das nicht sehen können, weil es so weit unten ist, ich habe jetzt mal ein Kreuz dahin gemalt. Da muss unter Umständen etwas raus, dass etwas, damit ich wovon frei werde, dass diese olle Maus da nicht länger in meiner Thermoskanne drin ist und das gute Wasser, das da reinkommt, immer wieder verseucht. Das ist die Vergebung. Wenn wir etwas in uns drin haben, was uns immer wieder dahin bringt, dass wir in diesem Kreis uns bewegen und nicht rauskommen, obwohl da Gutes reingefüllt wird, dann ist da vielleicht noch was drin, was raus muss. Wir werden nächste Woche einen Gottesdienst haben, also den zweiten Teil zum Thema Beziehungen, und da wird es um unsere Identität gehen. Und die Identität, das ist etwas, das liegt sozusagen da eine Schicht drüber. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt als so ein Kreislauf, man würde das hier einmal so auf den Boden legen, dann ist es so die eine Ebene, die darum kreist, na, wie sehe ich mich, wie behandle ich mich, womit fülle ich mich, was prägt mich. Das ist die eine Ebene. Und eigentlich steht da eine Frage im Mittelpunkt, die gehört aber auf eine andere Ebene. Das ist nämlich die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die jeden Menschen im tiefsten Inneren bewegt. Wer bin ich eigentlich, wenn ich alles wegnehme? Mein Haus, mein Hab, mein Gut, meine Familie, meine Kleider. Wenn ich alles wegnehme, wenn ich nackt vor Gott stehe, wer bin ich? Ich habe keinen Titel mehr, ich habe nichts vorzuweisen an materiellen Dingen. Wer bin ich? Und das ist eine Ebene, da kommen wir so in diese Beziehung zum Vater. So wie ein Kind sich wünscht, von seinem Vater Zuspruch zu bekommen. Du bist meine geliebte Tochter. Oder du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wir denken daran, auch in der Bibel, Jesus hat vom Vater diesen Zuspruch bekommen. Mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Ich mache so Vater-Kind-Seminare und da habe ich schon oft festgestellt, dass es viele, viele Väter gibt, die das nie gehört haben. Die das nie von ihrem Vater gehört haben. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Da habe ich Väter gehabt, die haben gesagt, mein Vater hat zu mir immer gesagt, aus dir wird sowieso nichts. Du kannst mal bei der Müllabfuhr anfangen, wenn du Glück hast. Aus dir wird sowieso nichts. Und das haben die gehört, ihr Leben lang, als Kind. Und haben als erwachsene Männer da richtig mit zu kämpfen. Wer bin ich, wenn alles weg ist? Ich möchte euch einladen für den nächsten Sonntag, wenn es um die Identität geht. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus dem 1. Johannes 3, Vers 1. Da heißt es, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Und der Paulus, der sagt uns dann im Römerbrief, dass wir furchtlos, ohne Angst vor Gott kommen dürfen und Gott sogar Abba nennen dürfen. Was bedeutet lieber Vater? Eine ganz intime, persönliche Anrede. Wir dürfen also mutig zu Gott kommen, vor seinen Thron kommen, weil wir wissen dürfen, dass bei all dem, was wir hier so durchmachen, auch mit unserem Sein und mit unserer Beziehung zu uns selbst, es eine andere Ebene nochmal gibt. Und diese andere Ebene, da bekommen wir vom Vater im Himmel eine Krone aufgesetzt, die nicht die McDonald's oder Burger King Krone ist oder welche auch immer, sondern das ist die Krone der Kindschaft Gottes, der Sohnschaft und der Tochternschaft. Er, der alles gemacht hat, der regiert über alles andere, der hat zu dir gesagt, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, und ich bin stolz auf dich und ich stehe hinter dir. Und ich bin da für dich, dass du in diesem Kreis dich mit guten Dingen füllen kannst und die Dinge aus deinem Leben wegbekommen kannst, die dich irgendwo hindern oder abhalten von dem, was ich für dich habe.
durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel an. Hör ich die Stimme meines Herrn, oh, oh, oh. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schön. Schönheit über